HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Kostas Mokoudis, Modemacher, Modedesigner, dessen Kollektionen gerade im Frankfurter Museum für moderne Kunst gezeigt werden. Im Dialog mit Werken der Sammlung. Herr Mokoudis, Sie sind in Dresden aufgewachsen, als Kind griechischer Eltern, sind dann mit 13 Jahren nach West-Berlin gekommen, haben zunächst einmal Chemie studiert, ehe Sie sich dann für Grafikdesign entschieden haben. Und wie ist es dann eigentlich zur Entscheidung für die Mode, für die Modewelt gekommen?
Das war eher zufällig. Also zur Reihenfolge nochmal, ich hatte, nachdem ich Chemie studiert habe, festgestellt, dass meine Wünsche eher in die Richtung des selbst kreativ Schaffens gehen. Und ursprünglich wollte ich Architektur studieren beziehungsweise Restaurator werden. Also meine Neigungen waren eindeutig künstlerisch ausgeprägt und das schien mir dann auch ganz logisch, dass ich mich in diese Richtung orientiere. Hatte mich dann an dieser Schule beworben, um Grafikdesign zu studieren und um diese Prüfung auch für mich vorzubereiten, was auch für mich neu war, hatte ich mich erkundigt und man sagte mir, ich könnte auch eine Prüfung ablegen im Bereich Modedesign, die eine Woche früher stattfindet. Und ich habe dann beide Prüfungen abgelegt und beide auch bestanden und habe mich relativ spontan auch auf Zureden der Schulleitung und Freunde und auch meines Bruders mich dann zu entschlossen, Modedesign zu studieren, zumal ich das auch als angeblich Beste abgeschlossen habe, was die Prüfungsergebnisse betrifft. Also nicht geplant und so gar nicht auf meinem Radar gewesen. Reiner Zufall.
Und Sie haben dann aber ziemlich bald, nämlich in den Jahren 86 bis 93, mit Helmut Lang zusammengearbeitet. Wahrscheinlich eine sehr prägende Zeit für Sie, nehme ich an, also auch in der Zusammenarbeit. Können Sie ein bisschen über diese Form der Zusammenarbeit sprechen? Also wie war das Verhältnis zwischen Ihnen? Waren Sie beide sozusagen Anfänger oder war er schon weiter und hatte schon einen Namen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also wir waren auf unterschiedliche Art und Weise beide Anfänger. Ich lernte Helmut kennen in München. Ich glaube, das war im Jahre 85, nachdem ich bei Wolfgang Job aufgehört hatte und traf ihn in einer sehr kleinen privaten Runde. Und er erzählte mir davon, dass er seine erste Modenschau außerhalb Österreichs vorbereitete, die damals in München stattfinden sollte, in der Stadt, in der ich lebte. Und das war jetzt nichts Spektakuläres. Er war zu dem Zeitpunkt auch für mich eine unbekannte Person. Er hatte einen gewissen Status in Österreich, speziell in Wien. Darüber hinaus war er nicht bekannt. Ich war auf meine Art ein Anfänger, als ich bei ihm begann. Ich hatte noch nicht wirklich den Einblick in die Industrie, wie Dinge wirklich in der Realität ablaufen. Und er hatte einige österreichische Momente hinter sich bringen können. Er hatte einige Shows schon dort veranstaltet, hatte ein wenig mehr Erfahrung, logischerweise, in der Erstellung einer Kollektion und der Präsentation und all dem, was dazugehört. So haben wir dann relativ bald begonnen, zusammenzuarbeiten. Und das war sehr, sehr eng, weil das Team bestand de facto aus uns beiden und einer Dame, die sich um die Finanzen und organisatorische Dinge kümmerte und einer externen Schnittmacherin. Das heißt, das Team war äußerst überschaubar, was heißt, dass wir in diesen ersten Jahren sehr, sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben, also von morgens bis in die Nacht.
Und ich habe in diesem Zusammenhang gelesen, dass Sie eigentlich dieses Arbeiten im Hintergrund, was Ihnen da in dieser Konstellation erlaubt war, sehr geschätzt haben. Vermutlich, denke ich, kann man sich das als Modemacher nicht immer aussuchen. Also eigentlich muss man da ja, denke ich, im Scheinwerferlicht stehen. Das haben Sie doch sicher auch erfahren, als Sie dann 94 Ihr eigenes Label gegründet haben. Also dass das plötzlich eine ganz neue Öffentlichkeitswirksamkeit war oder Öffentlichkeitsposition.
Ja, ich habe in der Tat in der Zeit, als ich bei Heimat tätig war, diesen Luxuszustand genossen, nicht in vorderster Front stehen zu müssen, sondern tatsächlich die eigentliche Arbeit schätzen gelernt und die auch genossen in ihrer Ausführung und weniger den Umstand gesucht, in der Presse Rede und Antwort stehen zu müssen, im Scheinwerferlicht obendrein, was ja dann später dazu kam, und habe diese Zeit ganz bewusst auch wahrgenommen als einzigartig und angenehm. Das hat sich dann später geändert, die ersten Jahre, dann Paris. Interviews geben vor laufender Kamera umdrehen, also nicht nur vor laufendem Mikrofon, sondern vor laufender Kamera. War ein sehr, sehr schwieriger Moment, so aus dem Schatten herauszutreten und dann ja in diese Rolle zu schlüpfen, die vorher mein, wie auch immer, die Helmut Lang selbst auskleidete. Es fiel mir schwer am Anfang.
Aber würden Sie grundsätzlich sagen, ich habe zwei Seelen in meiner Brust? Also ich meine, man könnte es von Ihrer Herkunft her, also griechische Eltern, aufgewachsen in der DDR, dann nach West-Berlin gewechselt, könnte man ja vermuten, dass es da irgendwie einen grundlegenden Konflikt gegeben hat. Oder eine grundlegende Spannung sozusagen.
Ja, die ist immer da. Meine Herkunft ist eindeutig griechisch und zu 100%. Also was die Genetik anbelangt. Ich bin natürlich in Deutschland sozialisiert. Insofern sind es zwei unterschiedliche Welten und zwei unterschiedliche Herzen, die in mir pochen. Das eine ist sehr, sehr viel emotionaler und bauchgetriebener und spürt vielleicht Dinge mehr, als der andere Teil in mir ist. Dann sehr, sehr kopfgesteuert, sehr rational. Und das sind zwar manchmal Konflikte, die entstehen, wo der eine Teil nach vorne prescht und der andere versucht zurückzuhalten. Da gibt es sicherlich Spannung. Hm.
Aber darf ich da nochmal nachfragen, wie kann man sich das erklären? Ihre Eltern gehen in die DDR. Also sind die vor der Militärdiktatur geflohen? Oder?
Nein, das ist noch vorher passiert. Es gab ja nach dem Zweiten Weltkrieg in Griechenland einen Bürgerkrieg, also den Kampf zwischen rechten Kräften, Monarchisten und den Linksgerichteten. Und meine Eltern sind als sehr, sehr junge Menschen in diesen Strudel hineingeraten, unfreiwillig. Mein Vater war damals vollweise, er hat sich den Kommunisten bzw. Partisanen angeschlossen. Das war für ihn seine einzige Überlebenschance. Es war jetzt nicht irgendwie politisch zu sehen, sondern tatsächlich eine reine Überlebensstrategie. Und meine Mutter wurde quasi aus ihrer Familie zwangsrekrutiert und zum Nachwuchs, kommunistischen Nachwuchs beordert und wurde dann eben über verschiedene Stationen im Ostblock dann ein bisschen in die DDR verfrachtet und wurde dort erzogen, musste die Sprache erlernen und wurde dann eben auch einem Studium zugeordnet.
Und wie war das eigentlich, als Sie, glaube ich, als 13-Jähriger dann in den Westen kamen, West-Berlin, und sich an diese neue Umgebung gewöhnen mussten? Also es gab da, glaube ich, ein einschneidendes Erlebnis, also Sie mit Ihrem Bruder vor einer Westberliner Schulklasse, Sie müssen sich präsentieren, Sie müssen sich erklären und ernten irgendwie ziemliches Gelächter aufgrund
der Performance. Ja. Absolut. Also heute kann ich darüber lachen, damals war das ich denke schon, dass es ein traumatisches Ereignis war, was uns sicherlich beide geprägt hat für den Rest unseres Lebens wahrscheinlich. Wir standen beide, ich kann nur für mich sprechen, mein Bruder ging sicherlich absolut ähnlich. Ich stand in einem sehr, sehr seltsamen, damals äußerst antiquierten äußerlichen Look vor der Klasse und sprach obendrein auch noch ausschließlich Sächsisch, weil Hochdeutsch konnte ich meines Wissens nach nur schreiben und nicht sprechen. Also habe ich mich in Sächsisch, also das sprach man natürlich nicht, das hörte man auch nie, weil es gab keine Verbindung, so eine direkte Verbindung zwischen Ost und West in der Form. So dass es ganz selten war, dass man vielleicht Verwandtschaft hatte, die man besucht hat und das mal gehört hat. Für meine Mitschüler war das ein unglaublich erheiterndes Moment. Und für uns war das eher so, dass wir rot angelaufen sind und natürlich mitten in der Pubertät steckend erstmal eine Weile nicht gesprochen haben.
Wir bitten unsere Gäste immer ein bisschen Musik mitzubringen. Was hören wir als erstes, Herr Mokoudis, und was verbinden Sie eventuell mit diesem Stück, das wir hören?
Ja, das ist ein Stück, das heißt Hiroshima von The Wishful Thinking. Und das habe ich zum ersten Mal tatsächlich gehört auf der ersten Klassenfeier in dieser Schule. Ich nehme an, im Alter von 14 oder 15. Und damals gab es eben diese kleinen Partys, die man anzettelte, um sich besser kennenzulernen und auch sich näher zu kommen. Und damals gehörten eben auch Stücke dazu. Man hatte das damals Blues, wo man einem Engtanz sich irgendwie dem anderen Geschlecht näherte. Und eines dieser Stücke, was dann regelmäßig auf diesen Partys lief, war eben dieses Stück, was mich eben an diese nette Zeit erinnert. Thank you.
Sie hören die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Unser Gast heute ist der Modemacher Kostas Mokoudis. Mein Name ist Rudolf Schmitz. Modemacher hört sich eigentlich ziemlich komisch an. Also ich vermute, Sie bevorzugen das Wort Gestalter oder Gestaltung, Modegestaltung. Denn, das habe ich mal gelesen, das sei das Wort, das Ihre Arbeit am besten beschreibe.
Definitiv bevorzuge ich das Wort Gestalter, zumal ich auch gerne mit anderen Materialien in anderen Feldern mich tummle, sprich mich erprobe und die Gelegenheit wahrnehme, auch ja, andere Interessen auszuleben.
Also das macht ein größeres Spektrum.
Ja, ich sehe mich, ich mag das, was ich mache, das Arbeiten mit Textil, textiles Gestalten sehr, ob das jetzt für die Industrie ist oder ob das, sage ich mal, meinen privaten Bedürfnissen folgt, sehr, aber darüber hinaus interessiere ich mich auch für andere Disziplinen des Gestalten. Deswegen ist mir das Wort Gestaltung lieber, weil es mir auch erlaubt, freier damit umzugehen, offener und mich nicht irgendwie in so eine Schublade stecken zu lassen. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
Und darf ich Sie noch ein weiteres Mal zitieren? Am Anfang ist immer das Material die erste Information, die ich empfange, wenn ich den Stoff berühre. Beschreibt das die Art und Weise, wie Sie arbeiten, also wie Sie entwerfen, wie Sie auf Ideen kommen, also wie der ganze Prozess losgeht?
Großteils ist es so. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, dass man irgendwie eine ganz konkrete Geschichte erzählen möchte oder eine ganz konkrete Referenz hat, die entweder aus dem Umfeld kommt, aus einer Neugier, ob die jetzt aus der Musik kommt, ob die Neugier aus einem Buch entlehnt wird oder aus einem Film, das ist unterschiedlich. Manchmal gibt es auch eine konkrete Gestalt, die mir auf der Straße begegnet, die ich interessant finde, die mich anregt zu etwas, was auch da wiederum dazu führt, meine Neugier zu befriedigen. Aber parallel dazu ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, das Material zu bestimmen. Und in meinem Beruf ist es relativ üblich, dass man Recherche beginnt und das sichtet, was die Industrie an Neuigkeiten produziert, aber auch was artfremde Industrie produziert. Also Hightech-Materialien, die eben nicht auf Textilshows zu sehen sind. Und das sind so die Kern.
Und die Sie dann Momente, miteinander kombinieren.
Also, kombiniere ich. Und da ist es richtig, dass das Anfassen ein ganz wesentlicher Aspekt der Auswahl ist, weil das ist die erste Information, die ich bekomme. Natürlich sehe ich zuerst das Material, also ich habe Blickkontakt, das ist das Erste. Und wenn das mich in irgendeiner Form anspricht, ist der zweite und der entscheidende Moment des Anfassens, der mir dann sehr, sehr viel Information gibt und mich dann auch guidet bei der Auswahl des Materials.
Also Sie haben gerade schon gesagt, dieser Prozess des Entstehens, der hat ganz viele Quellen. Eine Quelle, so habe ich gelesen, seien bei Ihnen Filme sehr oft, zum Beispiel Hiroshima Mon Amour oder Der diskrete Charme der Bourgeoisie von Buñuel. Mhm. Können Sie das noch ein bisschen beschreiben? Also versuchen Sie, eine ähnliche Stimmung dann aufzubauen oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, das liegt daran ein wenig, dass ich in der Vergangenheit oder in meiner Jugend nicht so viel reisen konnte. Das ist zum einen ein Auslöser für dieses filmische Konsumieren von Erfahrung. Zum anderen mag ich gerne Stimmungen, Atmosphäre, Lichtverhältnisse zum Ausgangspunkt nehmen für meine Arbeit. Also ein Film wie Hiroshima Mon Amour findet eigentlich nur in den Grauzonen statt, weil er ist schwarz-weiß, er ist aus dem, ich glaube, 59 oder 58 entstanden. Und es ist auch eine sehr interessante Konfrontation zwischen zwei Personen, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen. Und Architektur spielt eine ganz große Rolle. Architektur heißt natürlich auch für mich in der Einarbeitung in meine Arbeit Formen suche, Licht und Schatten, die auch durch Architektur dann auch bestimmt werden können oder die da ihren Fixpunkt finden, sind sehr, sehr inspirierend. Manchmal ist es aber auch ein historischer Film, der mich dazu verleitet, mich mit seltsamen Lichtverhältnissen auseinanderzusetzen, die ich so nicht erfahren kann. Oder seltsamen Gegenständen oder die Kombination aus Gegenstand, Licht, Person, Sound und Dingen, die in der Zeit verwendet wurden, die vielleicht auch tragend waren, die ich so heute nicht mehr erleben kann. Die kann ich ja nur in meinem Kopfkino vielleicht abspielen.
Wenn man auf Ihre Website schaut, dann sieht man eigentlich, finde ich, dass da sehr filmische Erfahrungen auch drin sind in der Art und Weise, wie Sie Videos machen oder machen lassen, wie Sie die präsentieren und einbauen. Und da gibt es ein Video, was mich besonders angesprochen hat, weil es so eine Aufsichtsperspektive zeigt. Kleidungsstücke auf dem Boden, die Kreise oder Quadrate bilden. Dann kommen die Models rein, nehmen sie auf, kleiden sich an, gehen aus dem Bild. Also wirkt wie ein großes Ornament, was sich da entfaltet und sich plötzlich verwandelt, also lebendig wird. Mhm. Und da denke ich unmittelbar an Japan. Also das ist eine Ästhetik, denke ich, die sehr von Japan beeinflusst sein könnte.
Ja, dem ist wohl so. Ich bin seit frühester Jugend anfänglich unbewusst, später dann viel bewusster dieser Kultur in Berührung gekommen. Anfänglich in der DDR, muss man sich vorstellen, als ja, halbwüchsiger, 7-8-Jähriger habe ich begonnen, Judo sehr, sehr exzessiv zu betreiben, also mindestens 3 bis 4 Mal pro Woche. Und dort bin ich zum ersten Mal mit dem Wort Judo, mit den japanischen Schriftzeichen, mit dem Aussprechen, mit der Idee, der Philosophie dahinter, dieses fallenden Blattes, auch konfrontiert mit dem Respekt, den man dem Gegenüber zollt, der ganze Gestus, die Ornamentierung der Matten, wie sie angeordnet werden. All diesen bin ich unbewusst in Berührung gekommen, ohne es wirklich damals so zu verstehen. Später dann als Jugendlicher, dann mit dem Bauhaus und Yves Klein, der dann ein großer Judomeister auch wurde, den ich sehr, sehr bewundert habe. Und das zieht sich eigentlich bis heute hin und wird, glaube ich, auch den Rest meines Lebens andauern, dass ich immer wieder Dinge entdecke in dieser Kultur, die mich faszinieren, egal ob es die Architektur ist, der Film, die Fotografie, die vielen unterschiedlichen Facetten der händischen Erarbeitung von Dingen, der liebevollen, fast meditativen Auseinandersetzung mit einfachen, für uns dann doch manchmal kaum nachvollziehbaren Prozessen. Das fasziniert mich, ob das eine Kalligrafie ist oder ob man einen Pinsel entstehen lässt, um dann überhaupt die Kalligrafie zu betreiben. Das ist schon unglaublich faszinierend und es zieht mich immer wieder in den Bann.
Da wir jetzt beim Thema Einflüsse sind, würden Sie auch Ihrer Jugend, Ihrer Kindheit in der DDR irgendeinen ästhetischen Einfluss zumessen? Also man hat manchmal gesagt, also Ihre Farben, ja, das könnte irgendwie seinen Hintergrund haben, weil die doch sehr gedämpft sind, manchmal matt sind.
Das ist sicherlich ein Einfluss, dass meine Farben gedämpft sind. Das ist zum Teil so, zum Teil sind sie auch ganz grell. Also es gibt keinen erkennbaren roten Faden, der das bestätigen würde. Natürlich sind die Farben, die ich in meiner Kindheit erlebt habe, eher gräulich oder gedämpft. Es liegt dem zugrunde, dass die Luftkonsistenz erstmal eine äußerst unangenehme war, im Nachhinein betrachtet. Dann aber auch Farbstoffe und Pigmente sehr, sehr teuer waren und demzufolge auch nicht verwendet wurden. Es war schon eher eine arme Ästhetik. Eine, sage ich mal, Ästhetik, die auf singuläre Entwicklung von Gegenständen, Produkten hinauslief.
Und wie steht's mit dem Barock in Dresden? Also
das war eben so der Gegenpol.
Ja, eben.
Ja, das war so mein innerlicher Ausgleich zu dieser, sage ich mal, sehr rüden DDR-Ästhetik. Das war so das absolute Gegenprogramm.
Das Opulente.
Das Opulente. Und das war für mich auch so eine Reise, eine innere Sehnsuchtsreise in andere Kulturen.
Ja, vielleicht sollten wir uns jetzt noch ein musikalisches Intermezzo gönnen. Was hören wir jetzt, Herr Mokoudis, und welchen Hintergrund hat der folgende Musiktitel für Sie, für Ihre Biografie?
Fat Gadget habe ich damals in Berlin, als ich begann auszugehen, da war ich so wahrscheinlich 17, 18, live im Kant-Kino sehen können. Ich glaube, so das erste Live-Konzert, was ich erlebt habe in meinem Leben, und spiegelt auch so ein bisschen wieder mein Interesse für die Musik dieser Zeit. Es war sehr, sehr rau und harsch, und ich weiß nicht, ob es dem Punk zugehört oder ob das schon Post-Punk war, also eine Zwischenstufe dessen. Und auch ein enormer energetischer Moment. Ein Musiker, der tatsächlich dann von der Bühne, es war keine wirkliche klassische Bühne, der von der Bühne, die eigentlich eine normalerweise Filmbühne war, in die Sitzreihen sprang und über die Sitzreihen hin drüber sprang. Das hat mich sehr, sehr fasziniert.
In unserer Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute der Modemacher Kostas Moukoudis zu Gast. Mein Name ist Rudolf Schmitz. Herr Moukoudis, wir hatten vorhin über Einflüsse aus dem Bereich der Kunst gesprochen. Nun werden drei Ihrer Kollektionen gerade im Frankfurter Museum für moderne Kunst gezeigt, in der Dépendance im Taunusturm, im Dialog mit Werken der Sammlung. Wie ist es dazu eigentlich gekommen? Also Mode im Museum, das ist zwar nicht gänzlich neu, aber vielleicht auch ein bisschen kommentierungsbedürftig.
Wie ist es dazu gekommen? 2010 war ich geladen zu einer Ausstellung im Museum für moderne Kunst in Frankfurt. Das war eine Ausstellung mit dem Namen Not into Fashion, die aufzeigen sollte Verknüpfungspunkte zwischen Fotografie, Kunst, Mode, Printmedien etc. Und da gab es zum ersten Mal eben Kontakt zu Susanne Gensheimer, die mich damals auch bat, vielleicht live performativ etwas im Museum zu der Ausstellung zu zeigen, worauf ich Carsten Nicolai bat, das in Szene zu setzen, was wir damals dafür entwickelt haben. Das war so der erste Kontakt zu dem Museum. Das setzte sich dann fort und im Jahr 2011 fragte mich Susanne nach einer Präsentation in einer Galerie in Berlin im Anschluss, ob ich mir vorstellen könnte, einige Stücke ihrer Sammlung zuzuführen. Was mich natürlich erstmal überrascht hat, auf der anderen Seite auch, keine Frage, auch sehr gefreut hat. Diese spezielle Kollektion und auch in den Folgejahren waren ja auch darauf ausgelegt, Unikate zu sein. Sie waren so angedacht, sie wurden nicht seriell gefertigt, sie wurden aber auch nicht wie in der Couture als Prototypen angefertigt, die dann vervielfältigt oder, sag ich mal, angepasst werden sollte an eine dann doch sehr reale Person, sondern es waren rein fiktive Ausflüge in Recherche, ich habe das immer Labor genannt. Dieser Ansatz von Susanne, das in ihre Ausstellungssammlung aufzunehmen, hat mich dann auch weiter angetrieben und dann dazu geführt, dass ich da auch große Freude und Spaß und Energie entwickelt habe, eben dieses ein bisschen freier anzugehen. Und sie hat dann ein Jahr darauf oder sogar zwei Jahre darauf mich dann nochmal gesprochen zu dem Thema und mich tatsächlich eingeladen, eine Einzelausstellung im Museum für Moderne Kunst 2 zu bekommen, was auch dann nochmal bei mir etwas Unglaube ausgelöst hat im ersten Moment. Sie hat es aber dann wiederholt und bestätigt und wir haben dann 2013 uns dazu entschlossen, das gemeinsam zu entwickeln.
Und wie kann man sich diese Freundschaft oder Zusammenarbeit mit Carsten Nicolai vorstellen? Ich glaube, die ist schon ziemlich alt sozusagen.
Ja, ich kenne Carsten seit, ich glaube, 94 oder 95. Ich habe ihn kennengelernt in einer Galerie in München, als er eine Einzelausstellung dort hatte. Wir haben uns quasi zur Vernissage kennengelernt und haben uns ja sehr, sehr eingiebig unterhalten und aufeinander zubewegt. Das mündete sogar darin, dass er mir eben seine Folgeprojekte, von denen selbst sein Galerist nicht wusste, zeigte und Wert darauf legte, meine Meinung dazu zu erfahren. Eines davon schenkte er mir dann gemeinsam mit meinem Bruder direkt nach der ersten Präsentation in Paris 1996. Bekam ich eines dieser, damals nannte er es Marsmenschen. geschenkt.
Das waren noch Zeichnungen?
Oder? Das waren noch Zeichnungen, als er noch tatsächlich, das war so der letzte Akt fürs Figurativen. Und seitdem sind wir sehr, sehr eng befreundet und treffen uns regelmäßig, tauschen uns regelmäßig aus. Und es ist so eine sehr, sehr enge Freundschaft daraus entstanden, auf verschiedenen Ebenen.
Ist denn dieses Arbeiten im künstlerischen Bereich für Sie so etwas wie ein kreatives Atemholen oder eine notwendige Ergänzung auch zu Ihren vielleicht kommerziellen Tätigkeiten?
Absolut. Also sowohl das Betrachten und Austauschen mit Kunst, aber das war immer schon Teil meiner Arbeit, also seit ich bewusst denke. Und dieses, sage ich mal, ein Stück weit zurückgehen aus diesem klassischen Denken für die Industrie, ich sag's mal so, das Erstellen von Kollektionen auf bestimmte Zeitpunkte hin, auf bestimmte Anforderungen hin, macht mir natürlich Freude, das mache ich auch gerne, lässt mir aber manchmal nicht Raum genug, um Dinge auszuprobieren, die mich auch so darüber hinaus interessieren. Und ich hatte dann irgendwann, als ich als Creative Director für verschiedene Marken tätig war, beschlossen, mit meiner eigenen Marke freier umzugehen und Dinge zu tun, die mich interessieren.
Nun ist die Idee dieser Ausstellung ja, dass es auch um einen Dialog geht, also Dialog zwischen Ihren Kollektionsstücken und bestimmten Werken der Sammlung. Wie kann man sich das vorstellen? Also sind Sie durchs Depot des Museums gegangen und haben gesagt, okay, das hat was mit meiner Arbeit zu tun, dieser Polke, dieser Palermo, dieser Imi Knöbel vielleicht?
Jein, es ist so einfach ist es dann doch nicht. Es gibt einige Künstler, deren Werk ich sehr gut kenne und das mich über Jahre auch begleitet hat, die mir sehr vertraut sind. Einige davon waren sogar im Original im Museum, das Depot zu bewundern. Und es war für mich daher sehr, sehr einfach zu sagen, okay, das Bild kenne ich, ich kenne es aus Publikationen, ich habe es auch vielleicht mal in einem Museum gesehen. Ich wusste gar nicht unbedingt, dass es in der Sammlung des MMK Teil der Sammlung ist. Und insofern war das ganz einfach zu sagen, okay, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das hat zwar nicht unbedingt direkt mit dem Kleidungsstück zu tun, was in der Ausstellung zu sehen ist, aber es hat sehr, sehr viel, sehr wohl damit zu tun, wie ich vielleicht zu dem Kleidungsstück gekommen bin. Also es ist eine der möglichen Facetten, die dazu führte, da hinzukommen oder die mich begleitet hat, sagen wir mal so. Wir haben auch, glaube ich, Peter, der auch letztendlich die kuratorische Leitung der Ausstellung hat, wir haben auch ganz bewusst vermieden, die einfach so gegenüberzustellen und sich gegenseitig aufzuladen oder sich gegenseitig zu adeln oder kaputt zu machen. Also darum geht es auch gar nicht. Das ist nicht unser Ansatz gewesen.
Ja, ehe wir das vielleicht noch vertiefen, sollten wir noch ein bisschen Musik hören. Was haben Sie uns noch mitgebracht?
Ich glaube, dass wir jetzt ein Stück hören von den Pretenders, welches mich begleitet hat bei meiner ersten Präsentation in Paris. Ein ganz wichtiger Moment für mich, weil es war letztendlich, ich musste mich aus diesem Schatten des Schattendaseins für Helmut arbeitend unter das Damoklesschwert begeben, der Assistent eines der damals wichtigsten Designer seiner Zeit. Und mich eben in die Höhle der Löwen begeben. Und Sound ist eminent wichtig, wie beim Film auch. Also Filme ohne Musik funktionieren nicht, so wie auch Präsentationen in meinem Metier ohne Musik nicht funktionieren. Und ich hatte mich eben entschlossen, die Pretenders, und zwar eine neu zusammengewürfelte Reihenfolge eines Live-Konzerts der Pretenders als Soundtrack zu wählen.
You were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. Wish I was special. You're so fucking special. I'm a creep.
Sie hören die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Zu Gast heute der Modegestalter Kostas Mokoudis. Am Mikrofon Rudolf Schmitz. Herr Mokoudis, ist der Umgang mit bildender Kunst für Sie eigentlich so eine Anregungsform, die es vielleicht sonst nicht so schnell gibt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also weil Sie gerade sagten, als ich durchs Depot gegangen bin, habe ich sofort gemerkt, okay, das hat irgendwie mit meiner Arbeit zu tun. Also sei es atmosphärisch, sei es als Ideengeber.
Ach, ich denke, das ist so etwas für mich Essentielles, ist Wegbegleitendes, seit ich tatsächlich denken kann. Und begann mit meiner Kindheit in Dresden, die mir Zugang durch Freunde verschaffte in die Gemäldegalerie, der erste Kontakt zu Kunst, dann die Barockschlösser. Das ist jetzt nicht unbedingt die Kunst, die mich heute vielleicht beeinflusst oder begleitet, aber es war immer ein wesentlicher Bestandteil meines Sehens. Und anfänglich war das vielleicht Barockes, später wurde das ein Stück weit entbarockt. Es wurde immer moderner, simpler, vielleicht sogar gehaltvoller, weil es immer minimalistischer wurde. Es war und ist auch heute noch ein wesentlicher Inspirationsfaktor in meinem Leben.
Sind Sie denn selber Sammler von Kunst?
Nein, das bin ich nicht. Mhm. Ich kann das tatsächlich nicht, weil ich habe dafür die Zeit nicht und ich glaube auch nicht, dass ich das möchte. Ich möchte keiner musealen Atmosphäre leben.
Was würden Sie jemand sagen, der in die Ausstellung geht und sagt, ich verstehe nicht, was die Bedeutung von Mode ist in diesem Zusammenhang? Also was ist für Sie die Bedeutung von Mode?
Ich denke, das ist, glaube ich, in anderen Kulturen, in anderen Staaten etwas anders als hier in Deutschland, dass eben Mode durchaus Teil von Kultur und im weitesten Sinne auch von Kunstkontext zu sehen sein sollte oder wird. Hier in Deutschland wird das gerne so ausgeklammert und wird gerne als, sage ich mal, angewandte Disziplin gesehen. Im weitesten Sinne als vielleicht besseres Kunstgewerbe, um mal was Böses zu sagen. Oder als reines Design für einen ganz bestimmten Zweck ausgelegt. Also man könnte sagen, im weitesten Industriedesign. Wobei Industriedesign heute auch zu einem weiteren Kunstbegriff gehört. Also ich habe seinerzeit mal eine Ausstellung gesehen über Herzog de Meuron in München im Haus der Kunst und da wurden Modelle gezeigt, die später zu Architektur führten. Also viele, viele in mühevolle Kleinarbeit hergestellte Modelle und ich empfand die als durchaus kunstwürdig. Ich habe irgendwann Le Corbusiers Holzmodelle für Hochhäuser gesehen in einer Ausstellung und fand die sehr, sehr skulptural und sehr spannend. Ich finde es eher banal, Dinge auszuklammern, die nicht den ausdrücklichen Stempel bekommen haben, Kunst zu sein. Ich glaube in Frankreich, ich weiß in den 80ern, wurde von einem Präsidenten verkündet, dass es nicht nur angewandte Kunst, sondern es ist hohe Kunst und das vor dem Parlament. Ich denke, das kann man unterschiedlich sehen. Ich glaube, dass in Deutschland mal durchaus auch sich vielleicht öffnen könnte, sollte, ohne dass ich jetzt behaupten möchte, dass das, was ich tue, Kunst ist.
Hören wir noch einen Musiktitel? Also was wäre das und welche Erinnerungen sind da vielleicht noch verbunden?
Ich habe Blonde Redhead ausgewählt, die ich in Berlin zum ersten Mal hörte, auf damals Empfehlung einer Freundin von mir, die damals meine Assistentin war. Das sind zwei Italiener, Zwillinge und eine Japanerin, die ich sehr gerne mag, weil sie auch in der Konstellation speziell sind. Ich mag gerne spezielle Creatures. Und die ich dann auch 2 Jahre später persönlich in New York getroffen habe und ja, von denen ich mich gerne inspirieren lasse.